Ihr hört Comic Review Ausgabe 210 und dem Interview mit Michael Peinkofer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal eine etwas ungewöhnlichere Ausgabe, denn Helge Vogt hatte die Gelegenheit, Michael Peinkofer, den Autor der Ork-Saga, zu interviewen. Der Autor hatte Helge in seinem Studio in Berlin besucht und die beiden sind dann in ein sehr informatives Gespräch über die Motivation eines Freischaffenden geraten, wie die Comic-Adaption der Ork-Saga vom Buch als Roman in den fertigen Comic gelungen ist, wie stark der Einfluss des Autors ist und wie man sich als Freischaffender täglich selbst motiviert, damit am Ende das von allen Lesern geliebte Buch oder Comic entsteht. Helge wird in diesem Interview das eine oder andere Mal auch seine Besprechung erwähnen. Diese werdet ihr im Anhang dieses Interviews noch einmal finden. Ansonsten sei an dieser Stelle schon einmal auf Huntingdown Comics Ausgabe 28 verwiesen, in dem Helge Ork Saga Band 1 Zwei Brüder besprochen hat. Also erst einmal viel Spaß mit dem Interview zwischen Michael Peinkofer und Helge Vogt.
Im letzten Podcast hatten wir ja schon vorgestellt das neue Comic Ork-Saga, Band 1, Die zwei Brüder. Und jetzt habe ich tatsächlich hier coolerweise Michael Peinkofer bei mir im Büro zu sitzen. Der musste, ich sag mal, geschäftlich hierher nach Berlin und da ist er coolerweise hier vorbeigekommen und da habe ich ihn gleich mal mir geschnappt und noch ein bisschen, habe noch ein paar Fragen zu Ork-Saga und allgemein zu seiner Arbeit als Autor. Genau, also hi Michael erstmal, stell dich doch nochmal kurz unseren Hörern vor.
Oh ja, ja, hallo erstmal. Ja, ich heiße Michael Peinkofer, schreibe Bücher beruflich, deswegen, weil ich auch nichts anderes kann. Baujahr 69, habe schon ein paar Bücher verbrochen, mittlerweile so etwa 40 und da ist eigentlich so ziemlich alles dabei. Fantasy, Krimi, Thriller, Science Fiction, Kinderbücher, quer durch.
Genau, ich hatte ja auch im Podcast schon mal erzählt, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben oder woher ich ihn kenne. Und zwar, ich hole jetzt mal kurz ein bisschen weiter nochmal aus, weil es, glaube ich, ganz interessant ist, wie so eine Arbeit da verlief bei uns beiden. Und ich will dann auch nochmal ein paar Fragen gleich stellen, wie die Arbeit beim Comic eigentlich verlief, weil er ist ja nicht der, Hauptautor vom Comic. Er ist der Autor von den Büchern, von der Buchreihe Orks. Aber es gab nochmal einen anderen Autor für diese Comics. Also jedenfalls, wir kennen uns eigentlich vom Ravensburger Verlag sozusagen. Wir haben zusammen an Griffony gearbeitet und eigentlich war es ein bisschen, also wir haben uns da eigentlich gar nicht so richtig kennengelernt, sondern es war so, dass eigentlich der Verlag kam auf mich zu, hat gefragt, hier hast du Lust für so eine Serie, so eine Fantasy-Serie irgendwie Cover zu machen. Und eigentlich hat dann die Lektorin auch alles geregelt, also im Endeffekt habe ich dann nur gehört, Michael Peinkofer, der war mir schon bekannt, der Name, weil wenn man sich so ein bisschen mit Fantasy auskennt oder sich ein bisschen dafür interessiert, dann hat man auf jeden Fall schon mal in der Fantasy-Ecke so im Buchregal oder so oder im Buchladen hat man auf jeden Fall schon mal die Bücher von ihm gesehen. So. Genau, und dann ging es eigentlich so, also es war der Autor, klar, und eigentlich hat dann fast alles die Lektorin geregelt, also die hat dann so ungefähr die Vorstellung, die sie vom Cover hat, habe ich mit ihr besprochen und eigentlich habe ich dann nur ab und zu eine E-Mail Weiterleitung bekommen, wo ich dann irgendwie auch von Michael dann gehört habe, gefällt mir super die Cover oder so und es geht in die richtige Richtung oder sowas. Und eigentlich haben wir uns dann, glaube ich, auf der Buchmesse in Frankfurt oder so kennengelernt.
Ja, genau. Da haben wir uns zum ersten Mal getroffen, genau.
War das irgendwie, entweder du oder ich hatte dich erkannt oder so, weil irgendwie kannten wir uns wahrscheinlich von Bildern aus dem Internet oder ich weiß nicht mehr genau, wie das...
Irgendwie so war das, genau. Also bei mir war es eigentlich ziemlich ähnlich. Ich kannte deine Arbeit auch aus von den anderen Sachen, die du gemacht hattest.
Aber nicht von den Comics vor allem, sondern...
Nicht von den Comics, sondern von den Buchcovern. Genau, das ist jetzt ein bisschen mehr meine Ecke. Ich bin zwar auch ein Comic-Fan, lese auch gern Comics, aber in den Büchern bin ich noch ein bisschen mehr zu Hause. Und von daher war das auch ganz toll, als Ravensburger eben sagte, wir kriegen den Helge Vogt für die Cover. Fand ich super.
Ja, ist ja wirklich durch diese Percy Jackson-Bücher habe ich ja wirklich auch coolerweise so ein bisschen, wurde ich glaube ich ein bisschen bekannter in der Verlagswelt oder bei Autoren oder sowas. Aber egal, jetzt geht ja jetzt auch eher erstmal um die Arbeit da an dem Comic und so. Aber jetzt will ich nochmal ein paar andere Fragen erstmal an dich stellen. Und zwar, wie lange bist bist du eigentlich schon Autor?
Autor mittlerweile seit 23, fast 24 Jahren. Mach's immer noch gerne, das ist die gute Nachricht. Hab lange Zeit so parallel geschrieben und auch Journalismus betrieben. Aber seit circa 12 Jahren lebe ich hauptberuflich vom Schreiben.
Also das heißt, du sagst, du bist 23 Jahre Autor, aber eigentlich hast du da eher so Fansachen dann gemacht? Oder was hast du vor 23 Jahren, woran hast du gearbeitet vor 23 Jahren?
Ich habe wenn ich kreativ geschrieben habe, habe ich ganz viele Pseudonymgeschichten gemacht. Ich habe ganz lange Jahre für Bastei Lübbe Heftromane gemacht, habe da eigentlich für alle großen Action-Spannungsserien geschrieben. Ich habe für Jerry Cotton geschrieben, für Mad Rex geschrieben. Ich hatte meine eigene Fantasy-Serie, die hieß Thorn, Wanderer der Zeit. Da gab es etliche Sachen, nur die sind fast alle unter Pseudonym erschienen. Das ist einfach in der Heftroman-Branche eigentlich so üblich. Das erste Buch unter meinem Namen ist erst 2004 erschienen, obwohl ich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon 11 Jahre lang Autor war.
Aber bei Bastei hast du sozusagen eine eigene Serie auch schon entwickelt?
Ja, habe ich auch gemacht dann, ja.
Dieses Thorn sozusagen.
Ja, ganz genau.
Ist ja cool. Okay, und dann vielleicht auch mal, gibt vielleicht auch einige, die hier selber Autoren werden wollen. Also vor 23 Jahren, hattest du dann gerade dein Studium abgeschlossen oder bist du Autodidakt oder wie bist du überhaupt darauf gekommen, da, weiß nicht, bei Bastei mal eine Mappe oder eine Bewerbung abzugeben oder wie macht man das?
Also in meinem Fall war es sogar noch während des Studiums. Also ich hatte halt ganz viele Freunde, die irgendwas Nutzbringendes studiert haben, wie Architektur oder was auch immer. Ich habe halt Germanistik studiert, was sich sehr schlecht in bare Münze umsetzen lässt.
Also bei der FU in Berlin jedenfalls waren da immer die ganzen Kiffer. Aber es waren so mit die sympathischsten Leute, glaube ich. Aber die waren auch mehr, glaube ich, im Café, oft im Studiencafé als in den Lesungen. So.
Ja, irgendwie wollte ich mir doch ein bisschen Geld auch verdienen. Das Studium kostet ja auch Geld, selbst wenn man auf schmalem Fuß lebt. Und ich habe dann einfach angefangen, Heftromane zu schreiben und habe mir damit mein Studium finanziert. Und deswegen habe ich auch diesen Beruf des Autors eigentlich so von der Pike auf gelernt, weil im Heftroman lernst du eigentlich alles, was wirklich wichtig ist. Du lernst mit dem Platz umzugehen, mit der Zeit umzugehen, mit Figuren, mit Fortsetzungen, wie man spannend schreibt, mit Terminen zurechtzukommen, was auch sehr wichtig ist.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist auch die Sache, die ich wirklich beim Comic, also man kann sich eigentlich erst als Profi wirklich bezeichnen oder so, wenn man, glaube ich, Termine halten kann, weil das ist also vielen noch viel, viel wichtiger als das Ergebnis oder ist jedenfalls mindestens genauso wichtig, dass man sich auf jemanden verlassen kann.
Ja, sehe ich ganz genauso. Das ist auch wenn man in den Verlagen fragt, was ist euch wichtiger? Genialität oder Verlässlichkeit? Ich glaube, wenn sie sich entscheiden müssten, würden die meisten Verlässlichkeit sagen.
Oder beides wahrscheinlich, würden die meisten sagen.
Im besten Fall eine Mischung aus beiden,
ja. Genau, also das heißt, bei mir war es ja auch so, ich habe Grafikdesign ja studiert und das hatte jetzt auch nicht so viel mit Comic zu tun. Also man musste auch eigentlich sich entweder die Aufgaben, die dort gestellt wurden, so ein bisschen so hinbasteln, dass sie vielleicht was mit Comic zu tun hatten. Aber eigentlich ist man dann auch so ein bisschen eher Autodidakt. Das heißt eigentlich Germanistikstudium richtig schreiben lernt man da ja auch nicht, ne?
Ja, du lernst da alles, aber nicht schreiben. Ist tatsächlich so. Also wenn dann halt wissenschaftliches Arbeiten, wissenschaftlich schreiben, ja, aber nicht unbedingt zu Unterhaltungszwecken. Das wäre eigentlich mehr so aus Interesse und weil es halt auch irgendwo der klassische Weg ist.
Und du hast jetzt gesagt, dass du da noch nicht Vollzeit als Autor gearbeitet hast, beziehungsweise es war eher nebenbei, also klar, neben dem Studium. Reicht das ja wahrscheinlich auch als Geld, sage ich mal, oder zum Überleben. Aber was hast du danach dann noch gearbeitet? Hast du dann noch was Richtiges?
Ja, Anständiges. Es hat auch was mit Schreiben zu tun und mit Filmen, also wer mich kennt, weiß ja, dass dem Film eigentlich so meine Leidenschaft auch irgendwo gilt. Und klar. Ich war bei Filmzeitschriften, Movistar, TV Highlights, DVD Spezial, habe da als fester freier Redakteur gearbeitet über viele Jahre.
Okay, also Vollblut-Nerd auch ein bisschen wahrscheinlich dann.
Genau.
Okay, vielleicht eine kleine Sache. Jetzt, ich komme immer auf mich zurück, aber weil ich der einzige sozusagen Ankerpunkt da für mich, für die Fragen auch bin. Und zwar Alisic habe ich ja damals mit Hubertus zusammen gemacht und er ist ja auch der, ich sag mal, Hauptautor und ich war Co-Autor. Und das Schöne daran war irgendwie, dass man sich so ein bisschen die Bälle hin und her werfen konnte. Also man hatte eine ganz coole Idee vielleicht, eine Grundidee und also da habe ich auch wirklich viel zu beigetragen, aber daraus dann eine ganze Story zu machen, es war wahnsinnig hilfreich oder ich weiß gar nicht, ob ich es sonst zu dem Zeitpunkt hätte ich es wahrscheinlich auch gar nicht alleine hinbekommen. Also es macht auch einfach mehr Spaß, sozusagen mit einer zweiten Person zu arbeiten. Wie funktioniert das bei dir als Autor? Also es gibt ja immer das Lektorat. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann sozusagen Motivation gibt oder ob man sich da die Bälle hin und her wirft. Oder wie funktioniert das bei dir?
Ja, das gibt es schon, dass man eine Idee gemeinsam entwickelt. Aber in der Regel ist es schon eigentlich so, dass du als Autor zunächst mal Einzelkämpfer bist und die Idee allein entwickelst, auch die Story allein entwickelst. Das Lektorat kommt eigentlich dann zum relativ späten Zeitpunkt erst dazu in diesem Prozess. Also diese ganze kreative Entstehungsgeschichte ist dann eigentlich eigentlich auf meiner Seite.
Okay, und wie motivierst du dich oder wie bekommst du das hin, dass du, also sind das die Deadlines, die dich motivieren oder das Geld oder also wie funktioniert das genau?
Nee, an sich ist die Geschichte, die ja erzählt werden will und wenn du so eine Geschichte mit dir rumträgst, dann möchtest du die ja auch erzählen, du möchtest, dass die Charaktere zum Leben erwachen. Das ist so ein bisschen, ja, das klingt immer so ein bisschen schwülstig, wenn ich sage, das ist so magisch, aber es ist so ein, das ist eigentlich so dieser magischste Teil des ganzen Entstehungsprozesses. Also da, wo halt wirklich die Kreativität und die Inspiration am Werk ist, so dieses, wo halt wirklich was entsteht. Ich bin ja auch also überzeugter Plotter, also ich lege diese ganze Geschichte fest, bevor ich anfange zu schreiben und das sind dann schon so die magischen Momente, wenn man neue Ideen hat, wenn sich die Charaktere so langsam, also wenn aus Figuren Charaktere werden, das ist wirklich, wirklich spannend auch und das motiviert sich eigentlich aus sich selber. Man möchte die Geschichte halt bestmöglich erzählen. Man möchte sie genau so erzählen, wie man sie im Kopf hat, dass man es dann genauso auch hinbekommt. Und das eigentliche Ausformulieren ist dann halt also dann Handwerk eigentlich. Also
ja, aber auch Arbeit, oder? Und auch anstrengend.
Das ist also das, ich glaube, auch der schweißtreibendere Teil von beiden eigentlich. Aber das ist eben dann der handwerkliche Teil. Und am Anfang hat es eben viel mit Fantasie und Inspiration, mit Kreativität zu tun.
Okay, also ja, diese Magie, auf die warte ich dann vielleicht manchmal noch ein bisschen. Aber ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Also am Anfang finde ich auch immer alles sehr, sehr spannend. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo es dann Arbeit ist und eigentlich auch... Also ich bin zum Beispiel jemand, am meisten Spaß macht es mir das Zeichnen, wenn ich was abgeschlossen habe und einfach vor was Fertigen stehe und weiß nicht, ist bei dir genauso, dass du sozusagen während du das Kapitel schreibst, dann irgendwie, ich sag jetzt einfach mal, weil mir kein besseres Wort dafür einfällt, also so im Stress bist und danach bist du glücklich oder bist du wirklich während des Schreibens? Ist das schon, ist sozusagen der Weg das Ziel?
Ja, schön wäre es ja. Nee, das Glücksgefühl stellt sich eigentlich dann schon eher, wenn man ein Kapitel geschafft hat und man vor allem auch das Gefühl hat, man hat es so hinbekommen, wie man es hinbekommen wollte. Ja. Du hast ja, das wird bei dir vielleicht auch so sein, dass man ein Idealbild im Kopf hat, klar, wo man irgendwie hin möchte, man hat eine Idealvorstellung und wenn du dann zum Schluss das Kapitel beendest oder eben das Bild beendest und das Gefühl hast, du hast wirklich das umgesetzt, was du dir vorgestellt hast, dann ist es wirklich sehr beglückend.
Okay, also ich hoffe, das ist jetzt nicht für alle Zuhörer alles zu nerdig so, oder zu tief oder zu speziell, aber also ich glaube, dass man so doch einen ganz guten Eindruck vielleicht bekommt. Und eigentlich da gleich anschließend noch die Frage dann, ist es denn ein Traumberuf, Autor? Also für dich vielleicht auch und vielleicht gleich noch dazu, was ist das Beste an deinem Job?
Ja, das Beste ist eigentlich die Kreativität, die du ausleben kannst in diesem Job. Das ist natürlich schon super, gerade auch wenn man halt auch die Möglichkeit hat, sich seine Projekte auszusuchen, die man gerne machen möchte. Und ja, wie ich vorhin sagte, also mir macht es wirklich immer noch Spaß, dieser Beruf. Also obwohl es jetzt schon ein paar Jährchen sind und ich schon einige Dinger jetzt abgeliefert habe, mir macht es einfach wahnsinnig Freude, mir eine neue Welt auszudenken, mir neue Figuren auszudenken, mich da reinzuknien, diese Welt zu beschreiben, mir spannende Geschichten auszudenken. Erfüllt so ziemlich die Definition Traumjob für mich.
Ja, also ich kann das auch total nachvollziehen, weil ich glaube, das haben auch Comic und Buch gemeinsam, dass man halt mit ganz wenigen Mitteln, also sprich mit sich selbst quasi, einfach Welten erschaffen kann, die halt so, die genauso lebendig sein können wie ein Hollywood-Film, den man aber halt nicht alleine machen kann. Also es ist eigentlich so die einzige, finde ich, der einzige Bereich, wo man sowas umsetzen kann, auf dem Niveau von Hollywood irgendwie. So, also im Kopf ist es halt so, oder beim Comic auch grafisch, es gibt sozusagen keine Budgetgrenzen oder so, auch wenn du ein Buch schreibst, kannst du Städte zusammenfallen lassen, Welten entstehen lassen, Drachen fliegen lassen, oder? Das ist echt, genau. Da verstehe ich genau, was du meinst.
Budget zu gucken.
So, was ist das Schlechteste aber an deinem Job dann?
Was ist schlecht an dem Job? Gut, ich meine natürlich, da stehen natürlich die Deadlines, du weißt natürlich irgendwo, das nächste Werk muss da und da fertig werden. Das kann einen unter Druck setzen. Ich meine, ich hatte bislang immer das Glück, so von Schreibblockaden oder sowas verschont zu bleiben. Gerade deswegen, weil ich auch sehr sorgfältig plotte und mich auch da zu schützen versuche. Aber ich glaube, wenn es dazu mal käme, dass ich wirklich arg unter Zeitdruck geraten würde, dann das wäre dann schon die Schattenseite des Berufs.
Okay, also bisher alles Sonnenschein sozusagen.
Bislang alles im Grünbereich.
Ja, man muss ja auch nochmal sagen, also wer den Namen jetzt noch nicht gehört hat, ist halt wirklich auch einer der wenigen, vielleicht 10 deutschen Fantasy-Autoren, der davon wirklich jetzt richtig leben kann. Also es ist, ich glaube, auch ein bisschen, ja, vielleicht war es auch ein bisschen Glück, diese Orksage war auf jeden Fall ein ziemlicher Erfolg und also es hat jetzt alles noch nichts mit dem Ork-Saga-Comic zu tun. Ich hoffe, ja, weiß ich nicht, weißt du da schon, ob das gut ankam oder ob das sich einigermaßen verkauft?
Also die ersten Rückmeldungen, die wir bekommen haben, sind sehr, sehr positiv. Wir haben auch Anfragen aus dem Ausland schon da, also das lässt sich alles ganz prima an.
Cool. Cool, das ist doch super. Also mir hat es ja auch wirklich gut gefallen. Könnt ihr auch nochmal nachlesen im letzten Podcast. Genau, jetzt noch eine Frage zum Beispiel zur Arbeitsatmosphäre. Wie stellst du dir so eine Arbeitsatmosphäre her? Also ich gehe wieder von mir aus. Ich habe halt das große Glück da als Zeichner, dass man dann zum Beispiel so eine Podcast wie den hier einfach nebenbei laufen lassen kann, dass man während des Zeichnens sich so ein bisschen bedudeln lassen kann. Aber was machst du? Hörst du irgendwie Musik oder ist alles leise? Telefon ausgekoppelt oder sowas?
Ja, das auf jeden Fall. Also jeder weiß auch eigentlich, dass ich vormittags so gut wie gar nicht zu erreichen bin, weil ich da am Schreiben bin. Ich höre Musik. Ich habe eine ganz, ganz große Sammlung an Filmmusik, orchestrale Musik. Also um Gottes Willen nie irgendwas mit Text oder wo was gesungen wird, denn da wäre der Schreibfluss irgendwie nicht mehr gewährleistet. Also deswegen nur orchestrales, aber da wirklich querbeet, auch nicht nur Fantasy jetzt oder nur Hollywood. Also da ist alles dabei, auch viel Klassik dabei. Und da habe ich mir Playlists zusammengestellt, so für die verschiedenen Stimmungssituationen. Also wenn ich eine Schlachtenszene schreibe, gibt es andere Musik als bei einer Liebesszene.
Ist ja cool. Ja, ist lustig. Also ich weiß auch, dass ich bestimmte Sachen, während ich Alicic gemacht habe, am liebsten gehört habe und dass es wirklich auch inspirierend sein kann, halt, um in so eine Stimmung reinzukommen. Aber interessant auf jeden Fall. Da direkt die Frage, was inspiriert dich denn?
Ach, Inspiration kann wirklich überall sein. Ein gutes Mittagessen kann auch eine Inspiration sein. Also das ist, ich habe schon aus den aberwitzigsten Situationen habe ich Inspiration für Szenen aus Büchern gezogen. Also ich mache gerne ausgedehnte Reisen. Also Reisen ist immer gut, sich neu mit neuen Eindrücken eindecken. Ich gucke wahnsinnig gern Filme, ich höre gern Musik, ich gehe gern ins Theater. Das sind alles Dinge, die mit dazu beitragen können. Aber ich glaube schon, dass Inspiration wirklich, also buchstäblich überall auf dich warten kann.
Dann kann ich nur bestätigen. Ganz lustig nochmal, weil ich gerade die Frage gestellt habe. Also im Vorgespräch hatten wir schon darüber gesprochen, von wegen Arbeitsatmosphäre und Inspiration. Also Michael geht nachher noch in sein Hotelzimmer und schreibt dann noch ein Kapitel im Hotelzimmer halt, am Hotelschreibtisch oder so. Finde ich irgendwie witzig. Dein Schwerpunkt ist ja schon ein bisschen Fantasy. Also du hast ja auch so ein bisschen Historienromane, glaube ich, und sowas geschrieben und Kinderbücher, aber ich glaube immer so ein bisschen Fantasy oder Science Fiction oder so. Was liest du denn selbst gerne?
Auch wenn es spannend ist und gut gemacht ist, mache ich eigentlich alles gerne. Ich habe da nicht so die großen Präferenzen. Bei mir ist es in der Tat so, dass das sich auch in den historischen Romanen, also nicht in allen, aber oft so ein bisschen fantastisches Element auch findet. Also ich mag die Fantastik eigentlich wahnsinnig gerne.
Ja, genau. Ich auch auf jeden Fall. Oh Mann, jetzt sage ich schon wieder genau. Neulich hat ein Hörer hat irgendwie gesagt, oh, du hast in diesem Podcast diesmal gar nicht genau gesagt. Und jetzt fange ich schon an, das selber zu zählen, wie oft ich das sage. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Ersatz für meine Ass. Oder ich probiere die Ass ein bisschen wegzumachen. Dafür kommen jetzt die Genaues dazu. Sorry. Genau, jetzt kommen wir... Oh, schon wieder. Da war es schon... Mist, man darf nicht drauf achten. Also, die Ork-Saga ist gerade frisch erschienen. Beim Splitter Verlag... Nee, Crosscult natürlich, sorry. Selbstverständlich beim Crosscult Verlag. Wie lief die Zusammenarbeit? Oder nee, fangen wir lieber mit was anderem an. Die Story, kannst du sie kurz nochmal zusammenfassen?
Ja, es geht in der Ork-Saga geht's also genau wie in den Büchern. Also wir haben jetzt das erste Viertel des ersten Romans damit adaptiert. Es geht um zwei Ork-Brüder, Balbok und Rama, zwei sehr, sehr ungleiche Brüder, die sich auch ständig miteinander streiten. Und die beiden wollen eigentlich nur das, was alle Orks wollen, nämlich böse und fies und gemein sein. Nur schaffen sie es leider nie, weil dafür sind sie schlicht und ergreifend zu blöde. Und naja, was machen sie, was bleibt sonst übrig? Sie retten die Welt.
Stimmt, die beiden Möglichkeiten gibt es ja nur. Der Crosscult Verlag, wie funktioniert das? Wie lief die Zusammenarbeit? Sind die auf dich zugetreten oder haben sie also fragen die dann nach einer Lizenz oder läuft das alles über einen Verlag? Erzähl mal ein bisschen, wie sowas startet, so ein Projekt.
Also das lief eigentlich, wie sich's gehört, eigentlich lief das in direktem Kontakt. Andreas Mergenthaler von Crosscult hat mich direkt kontaktiert und hat gesagt, du, mir gefällt dein Buch und wir würden gerne einen Comic daraus machen. Und da hat er bei mir halt offene Türen eingerannt, weil, wie gesagt, ich bin selber großer Comic-Fan, lese auch gerne Comics. Und als er dann auch noch gesagt hat, er hätte den Peter Snebjerg als Zeichner am Start, da war ich sowieso dann gleich dafür. Und dann hat es sich einfach entwickelt. Also es gab auch keine großen Steine, die wir aus dem Weg räumen mussten, sondern das hat alles wunderbar zusammengepasst.
Also du kanntest den Zeichner schon vorher oder also war er dir schon ein Begriff? Kanntest du Comics von ihm oder kannst du ihn sogar persönlich vielleicht?
Nee, persönlich nicht, aber ich hatte ein paar von seinen Arbeiten. Er hat die Light Brigade hat er gemacht, die kannte ich schon vorher. Und ich konnte mir eben gut vorstellen, dass dieser ganz spezielle Stil, den er hat, gut zu den Orks passt.
Ja, hat ja auch wirklich super funktioniert. Hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, dass mir gerade diese Gnome wirklich toll gefallen haben. Wir haben vorhin beim Vorgespräch schon mal kurz drüber gequatscht. Anscheinend hattest du ja wirklich auch so ein bisschen während des Prozesses mit ihm, also jetzt, ich weiß nicht, ob zusammengearbeitet, aber ihr habt wirklich ein bisschen zusammen auch über die Figurendesigns und so nachgedacht, ja?
Ja, ganz intensiv sogar. Also ich war, wie gesagt, ja an der Textfassung jetzt direkt fürs Comic zunächst nicht beteiligt. Ganz einfach deswegen, weil der Roman halt knapp 700 Seiten hat. Und fürs Comic musste natürlich viel gestrichen werden. Und ich habe es mir schlicht und ergreifend nicht zugetraut, an mein eigenes Werk mit dieser Neutralität hinzugehen, die du da eben brauchst dafür. Und das hat der Jan Breitenstein hat das gemacht und hat das richtig super gemacht, weil halt alles, was mir wichtig war an Comic, an Humor, was im Original drin ist, hat er eigentlich 1:1 übernommen und hat es wirklich geschafft, das ins Comic zu übertragen. Und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Leistung. Ab da war ich dann wieder dabei an dem Projekt und war dann auch also mit Peter in ganz engem Kontakt. Er hat mir also immer die neuen Entwürfe direkt geschickt. Ich habe ihm dann wieder Feedback gegeben. Also er sitzt in Dänemark, in Kopenhagen. Und so haben wir dann uns an die Figuren auch langsam so hintasten müssen. Das war jetzt auch nichts, was man von heute auf morgen übers Knie brechen konnte, sondern das war ein relativ langer Findungsprozess. Auch das hat so ein halbes Jahr gedauert, bis wir alle Charaktere festgelegt haben.
Okay, und er hatte da auch sozusagen die Geduld, mit dir da zusammen so lange dran zu arbeiten. Also weil ich stelle mir das auch als Zeichner vielleicht zum Teil vielleicht sogar schwierig vor, wenn man vielleicht auch so eine Vision hat, nachdem man die Geschichte gelesen hat und dann aber immer so, ja, hier die Nase noch ein bisschen kleiner und das nochmal, die Zahn nochmal anders. Also warst du da, meinst du, du bist ein komplizierter Arbeitspartner? Ich weiß es ja schon, dass es nicht so ist. Ich habe ja auch schon quasi ein bisschen mit dir zusammengearbeitet, aber sag nochmal selber.
Also ich glaube, Peter ist noch viel akribischer als ich, weil er eben so diese Vorstellungen auch hatte. Aber es hat sich auch schon sehr schnell gezeigt eigentlich, dass wir sehr ähnliche Vorstellungen hatten von dem, wie die Figuren aussehen sollen. Nicht zuletzt auch deswegen, weil ich ja Balbog und Rama auch so ein bisschen als Hommage an Laurel und Hardy angelegt habe. Und Peter hat dann auch so einzelne Merkmale, so körperliche Merkmale von den beiden in die Figuren einfließen lassen. Und sobald wir das hatten, waren die Orks dann eigentlich auch relativ schnell gefunden. Aber an den Punkt mussten wir erstmal kommen.
Ja, also diese Laurel und Hardy-Referenz, die hatte ich ja auch schon im letzten Podcast ein bisschen erwähnt. Also es ist mir auch sofort, oder was heißt sofort, also mir ist auch aufgefallen, dass es schon ähnliche Charakterzüge die beiden hatten. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr ausweiten nochmal, wie so eine Zusammenarbeit dann zum Beispiel auch mit dem anderen Autor lief oder so. Also war er dann auch noch weiter daran beteiligt? Oder es gibt ja auch noch eine dritte bzw. vierte Person, der, ich glaube, Kolorist ist es dann, ne?
Genau, ja.
Hatte der auch dann noch, habt ihr auch noch mit dem zusammengearbeitet oder war das dann einfach Schritt nach Schritt und dann sind immer wieder welche weggebrochen? Und
also der Kolorist, der kam tatsächlich dann erst ganz am Ende dazu, den hat der Peter Snebiak mit zum Team gebracht, weil er den auch kannte, mit dem schon oft zusammengearbeitet hat. Der Jan Breitenstein, der die Textfassung gemacht hat, war eigentlich während des ganzen Entstehungsprozesses auch in diesem E-Mail-Verteiler, also wir hatten uns haben uns immer gegenseitig geantwortet, sodass immer jeder über den aktuellen Stand eben auch informiert war. Jan hat zugleich auch eine englische Textfassung gemacht für den internationalen Comic eben, dass man es international auch anbieten kann. Und wie gesagt, da sind die Resonanzen auch ganz prima.
Okay, also sind schon Lizenzen verkauft oder sind Gespräche wahrscheinlich gerade oder sowas?
Genau, finden gerade Gespräche statt. Ich bin jetzt über den ganz aktuellen Stand nicht informiert, da müssen wir den Andreas von CrossCult fragen. Aber wie gesagt, also letzter Stand, das war zum Comic-Salon in Erlangen, das ganz gut aussieht.
Okay, also ich gehe mal davon aus, dass die Rechte an dem Stoff vielleicht sogar lagen. Liegen die denn nicht mehr oder weniger auch beim Verlag noch oder wie war das? Also konnten die dich direkt fragen und du hast alles entschieden oder musste der Verlag da noch eingeschaltet werden, also der Buchverlag?
Der Piper Verlag in dem Fall, gut, das ist natürlich dann immer von Werk zu Werk individuell geregelt, welche Rechte du hast, welche der Verlag hat. In dem Fall war das so, das war eigentlich kein Problem, das zu regeln. Die Comic-Rechte lagen auch bei mir und trotzdem ist man natürlich bemüht, dass man das im guten Einvernehmen mit dem Verlag macht. Aber da haben wir eigentlich bei Piper auch insofern Glück, dass der Carsten Polzin, der für die Piper Fantasy verantwortlich zeichnet, auch ein großer Comic-Fan ist und auch von Anfang an total begeistert war.
Ja, also es klingt jetzt für mich alles nach ganz schön langer Arbeit, also auch gerade wie du gesagt hast, dass die diese Pre-Production, nenne ich es jetzt mal, als die Charaktere erschaffen wurden, dass das ja schon viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ich kenne ja jetzt den Comic-Markt so ein bisschen und weiß ja auch so ein bisschen um die Preise, die dort gezahlt werden. Also es ist schon, also musst jetzt auch nicht so genau drauf eingehen, so detailliert, aber es ist schon auch viel immer Herzblut und also man macht auch dann einfach mal Überstunden, auch wenn sie vielleicht nicht bezahlt werden, richtig?
Ja, ich glaube, das gilt für alle, die da in der Branche tätig sind. Da ist wirklich, hat halt auch ganz viel mit Enthusiasmus zu tun. Und also auch die Motivation halt einfach diesen Org-Comic zu machen und den eines Tages im Regal zu haben, war halt auch einfach riesig groß.
Klar, nochmal, und das ist auch eigentlich eine ziemlich wichtige Frage, wie ich nochmal finde. Weil, also es ist ja sozusagen deine Vision, die jetzt aber von anderen nochmal umgesetzt oder erweitert oder neu interpretiert wurde. Gibt es denn neue Aspekte im Comic, die dazugekommen sind?
Ja, schon. Also überhaupt natürlich die visuelle Umsetzung als solche, die kann natürlich nie hundertprozentig die sein, die ich im Kopf hatte. Aber das haben wir beim Buch ja auch nicht. Also jeder Leser, der die Orks gelesen hat, stellt sich die Jungs natürlich irgendwie anders vor, stellt sich die Schauplätze, die da beschrieben werden, anders vor. Also das ist ja an sich was ganz Normales. Jetzt ist es halt irgendwie definitiv. Man hat das jetzt visuell festgelegt. Insofern ist das neu. Und klar, wir haben natürlich auch Rückmeldungen bekommen von Lesern, die sagen, ja, ich habe mir die beiden ganz anders vorgestellt. Aber ich glaube trotzdem, dass der Comic eine mögliche Version von den beiden gibt, die einfach sehr, sehr plausibel ist und die auch in Einklang mit dem Geist, mit dem Spirit der Bücher steht. Und das war mir eigentlich wichtig. Insofern kann man schon sagen, hier hat man mal die definitive Version. So sehen die Jungs tatsächlich aus.
Okay, das sind jetzt aber auch nur, ich sag mal, visuelle Aspekte. Aber hat sich denn auch bei der Story zum Beispiel noch was gewandelt oder ist vielleicht etwas, wie soll ich sagen, also runtergebrochen, was ist am Comic besser, was ist am Buch besser?
Klar, Buch gibt natürlich immer mehr Einblick in die Innensicht der Charaktere, da kannst du natürlich viel, viel mehr machen. Wir haben die Reihenfolge der Handlung ein bisschen verändert fürs Comic, weil im Buch die Figuren erst, es gibt außer Balbok und Rama auch noch zwei andere Hauptfiguren, die sehr wichtig sind. Die tauchen im Buch relativ spät auf. Wir haben eine davon jetzt schon ein bisschen vorgezogen, sodass die im ersten Album schon auftaucht. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Also der Comic folgt ansonsten sehr treu dem Buch.
Sprichst du von dieser Elfenkönigin?
Oder ja, genau, die Elfenpriesterin Alanna mit Namen. Die hat jetzt schon im ersten Band einen Auftritt, obwohl sie eigentlich im Buch erst etwas später kommt. Aber wir haben das geschafft, das so mit so einer Rahmenhandlung ein bisschen zu verschränken, sodass es auch durchaus Sinn macht. Und insofern erzählt es so ein bisschen eine andere Version jetzt von Alannas Geschichte als im Buch. Aber wie gesagt, es ist sonst wirklich 1:1 auch der Roman.
Das war nämlich eine der wenigen Stellen, die mich so ein bisschen während des Lesens verwirrt hatten, weil es beginnt ja, es wird nochmal eine kleine Schlacht oder sowas vorgezogen, so eine Geschichte irgendwie, aber dann beginnt es mit so einer Elfenkönigin, die nackt eingekleidet wird oder Elfenpriesterin und die kommt dann auch am Ende nochmal, glaube ich, kurz vor und wenn man dann das nächste Cover sich anguckt, ist es auf einmal so, dass es sieht so aus, ich weiß nicht, wo ich das Cover gesehen habe, im Internet oder so, als wenn sie gekidnappt wird von den Orks oder so, also irgendwie fand ich das ein bisschen verwirrend, dass so eine Figur eingeführt wurde, die dann aber eigentlich gar keine, also eigentlich hat sie gar keine richtige Handlung im ersten Band, oder?
Ja, wir wollten die so ein bisschen anteasern, damit man auch sieht, dass es auch noch menschliche Charaktere gibt. Es gibt ja auch, soll ja auch Leute geben, die den Roman noch nicht kennen und die sollen dann auch nicht denken, dass es nur um Orks geht. Es gibt
wobei menschliche Charaktere mit Elfenohren natürlich, ne?
Richtig, ja genau. Es kommen auch später noch Menschen vor, also die kommen schon auch noch, wir haben auch Zwerge drin in dem, also damit wir wirklich allen Spezies gerecht werden, haben wir die Elfin einfach mal vorgezogen.
Okay, und gibt es denn eine Sache, die du jetzt die du am Comic wirklich, wie soll ich sagen, dass die irgendwie besser interpretiert wurde oder vielleicht vom Text sogar etwas besser ist als das, was du selber gemacht hast? Irgendwie kann man das so sagen? Oder etwas, was dir nicht so gefällt, meinetwegen auch?
Du hast natürlich im Comic die Möglichkeit, also gerade wenn es so Kampfszenen geht, halt Dinge darzustellen, die du nur sehr, sehr schwer beschreiben könntest. Also der Comic entwickelt da auch nochmal eine Qualität von Humor, also die dem Roman einfach verschlossen bleiben muss, weil du es halt einfach so nicht machen kannst, also was das Timing betrifft und so. Also da sind ganz viele, viele Szenen, die zwar im Buch ähnlich vorkommen, sind aber hier ganz, ganz neu interpretiert worden. Es gibt eine Szene im Buch, wo Rama sich, also er wird da mit Balbok zusammen aus dem Dorf vertrieben und er beschwert sich und er kriegt einen Stein an den Kopf geschmissen. Und das hat Peter so wunderbar gemacht. Das ist eine ganz großartige Szene. Ich habe ihm auch gesagt, das ist wirklich mein Lieblingspanel aus dem ganzen Comic. Denn das ist, diese Szene ist so wie das Leben.
Ja, also ich habe es ja auch schon gelobt. Also ich glaube, gerade so visuelle Gags sind es wahrscheinlich natürlich, oder was heißt wahrscheinlich, das ist natürlich nicht möglich im Buch darzustellen. Wir suchen gerade nochmal die Szene hier nebenbei raus, die gerade Michael erwähnt hatte. Ja, eigentlich bin ich auch schon fast durch mit meinen Fragen. Ist jetzt sogar fast ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Ich wollte jetzt nochmal wissen, du hast ja selber jetzt schon angedeutet, dass du selber gerne Comics liest. Was liest du denn selbst für Comics und kannst du vielleicht was empfehlen?
Aktuell lese ich gerade, ich habe kürzlich gerade den neuesten Band von Hauteville House gelesen, was mir sehr gut gefällt. Ich habe die letzten Star Trek Sachen gelesen, Star Trek und Planet der Affen gekreuzt, fand ich sehr, sehr abgefahren, hat mir aber gut gefallen, weil es wirklich beiden Sagas gerecht wurde. Also ja, ich glaube, das wäre so mein Tipp momentan, das war jetzt auch nicht mehr ganz aktuell.
Hotwell House, das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Was ist denn das?
Hotwell House ist auch eine französische Serie, erscheint bei Phoenix und ist so ein so eine eigene Steampunk-Geschichte. Ich würde sagen, es ist eine abgefahrene Mischung aus James Bond, Alternative History und Steampunk.
Okay, klingt auf jeden Fall interessant. Wenn jemand von euch vielleicht dieses Comic schon gelesen hat oder so, könnt ihr auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was euch daran gefallen hat oder wie ihr es fandet. Oder checkt es einfach mal aus. Wir packen auch noch einen Link drunter. Okay, dann auf jeden Fall schönen Dank für das ausführliche Gespräch. Wir haben auch, also wir waren gerade essen und da eigentlich hätte man das komplett aufzeichnen können, was wir da gequatscht haben. Also ich finde es jedenfalls super interessant, weil natürlich Michael Peinko eine Menge so Ahnung aus der Branche hat und so. Ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu speziell für euch, aber wer vielleicht selber mal mit dem Gedanken gespielt hat, Autor zu werden oder so ein bisschen mal wissen wollte, wie sich so als Autor das lebt, hat, glaube ich, ein paar coole Eindrücke bekommen. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
Nee, so speziell eigentlich nicht. Ich wünsche allen da draußen viel Spaß beim Comics lesen und beim Lesen überhaupt und ja, lasst krachen, haut rein.
Ciao.
Also, das war das Interview mit Michael Peinkofer. Ich muss sagen, ich fand es unheimlich interessant, eben auch mal das Ganze aus der Sicht des eigentlichen Autors zu sehen, wie er die Comicbranche wahrnimmt, wie er die Umsetzung sieht und was er für eine Begeisterung am Ende für das fertige Produkt entwickelt. Natürlich sind alle angesprochenen Comics beziehungsweise halt auch die Orks als Buch, als Roman, als Comic und die beiden von Michael Peinkofer empfohlenen Comics noch einmal im Beitrag auf comicreview.de entsprechend verlinkt. Und jetzt im Anschluss kommt der Teil, den Helge bereits angesprochen hatte, seine Comicbesprechung zum ersten Band der Ork-Saga. Viel Spaß damit.
Ja, jetzt mal wieder zu was völlig anderem und zwar in einem Album, so richtig DIN A4 Überformat, also so ein bisschen ja so ein klassisches franco-belgisches Format, denke ich mal. Das heißt Ork Saga, ist auch Band 1. Zwei Brüder. Und mir ist es eigentlich aufgefallen, weil es gibt diese Ork-Bücher, gibt es halt als Bücher auch und nicht als Comic. Und zwar ist es geschrieben von Michael Peinkofer. Das ist so ein deutscher Bestseller-Autor, mit dem ich halt auch schon zusammengearbeitet habe beim anderen Projekt. Der schreibt eigentlich Bücher und ich mache ja immer Buchcover auch und Innenillustrationen. Da hat er dieses Griffony, heißt das, so ein Buch mit so Übergreife und so. Und irgendwie wollte ich immer mal was von ihm lesen. Und jetzt habe ich gesehen, ach cool, gibt's ja einen Comic von ihm mehr oder weniger. Und dann war das irgendwie jetzt das. Also, die sollen halt wirklich ganz gut sein, glaube ich, die Bücher, diese Ork-Bücher. Das ist, glaube ich, seine erfolgreichste Serie.
So wie du es gerade anziehst, Teasers. Also, die Bücher sollen ganz gut sein, das Comic ist es nicht.
Nee, nein. Das, echt? Kommt es so?
Ja, so kam es dann rüber. Ja, der hat das geschrieben und die Bücher waren ein Erfolg. Und die Bücher sollen ja eigentlich ganz gut sein. Und ich bestreiche es als Comic.
Nee, es ist halt. Also so ein bisschen die Entschuldigung, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, ich lese ja eigentlich auch viele Bücher, aber die meisten Bücher muss ich halt auch lesen, sage ich mal, weil ich dann immer die Cover male und so. Deswegen komme ich nicht so viel noch dazu, Bücher zu lesen, die mir jetzt so selber, wo ich selber Bock drauf habe. Also gibt es auch noch genug zum Glück, aber und so ein Comic habe ich jetzt einfach mal sozusagen schneller gelesen und weiß dann so ein bisschen, was er macht so oder was an diesen Büchern so cool sein soll. Und das hat mir auch wirklich, kann ich ja mal vorwegnehmen, also ich kenne die Bücher ja nicht, aber das Comic hat mir auch wirklich sehr gut gefallen und zwar gerade, weil es halt nicht so ist, wie man unbedingt denkt. Also wenn man jetzt hört, Ork-Saga oder so, das hört sich ja wirklich sehr, sehr klassisch an. Und das Interessante ist aber hieran, dass das halt schon auf irgendeine Art so die klassische Fantasy irgendwie darstellt, aber aus der Sicht der Orks. Und das Coole ist, was das halt für Orks sind. Und zwar, ja, da gibt es zwar auch Orks, die so, ich sag mal, bei Herr der Ringe vorkommen könnten, aber unsere beiden, ich nenne sie jetzt mal Unfreiwilligen und Helden auch mal bitte in Anführungsstrichchen. Die sind halt eher zum Lachen als zum Fürchten, reihen sich dann aber halt bei diesen anderen Herr der Ringe-Orks irgendwie ein und probieren sich da auch so ein bisschen, ja, mehr oder weniger durchzumogeln. Also die beiden Typen, die heißen, sind Zwillinge, Balbok und Rama, also Brüder, klar, Zwillinge. Einer ist aber also sehr ungleich, so ein bisschen vielleicht wie bei
bei Twins oder so. Also einer klein und rund so und der andere groß, aber nee, nicht wie bei Twins, da ist er ja groß und stark. Der ist groß und dünn dann eher, so schmächtig. Und der kleinere ist der, ja, ältere, also darauf besteht er irgendwie, aber ist halt, dadurch, dass er ein Zwilling ist, halt so ein paar Minuten vorher gekommen oder was auch immer. Und der kommt sich halt auch recht klug vor und ist vielleicht auch von den beiden so ein bisschen der Klügere, aber ja, sind, sagen wir mal, nicht die hellsten Kerzen auf dem Kuchen, die beiden. So. Und ja, und es beginnt halt dann direkt mit so einer Schlacht ihrer Ork-Einheit gegen so eine verfeindeten Gnome. Und es beginnt halt schon so, dass irgendwie ein Speer der Orks zurückkommt und der will dann berichten, dass die Gnome kommen. Ja, seine Aufgabe war es aber halt auch zu sagen, wie viele das sind, aber das Problem ist, er kann gar nicht zählen. Und dann kriegt er halt gleich eins von dem Hauptmann auf die Nase und dann fragt der Hauptmann halt so rum, ja, wer kann denn hier zählen? Und dieser dünne Bruder, der ist dann halt ganz stolz, ja, ich kann total gut zählen und so. Und der Kleine, der ist davon aber nicht so begeistert und will halt den irgendwie so, probiert da so gegen, nein, du kannst nicht, er kann nicht zählen und so, und probiert halt gegenzureden, weil er halt keinen Bock hat, dass die jetzt so einen Auftrag machen müssen oder seinem Bruder da irgendwie sich in Gefahr begibt. Und ja, egal, jedenfalls redet er sich dann auch im Kopf und Kragen und kann dann auch irgendwie, dadurch, dass beide immer verschiedene Sachen sagen, jedenfalls gehen die dann los und sollen dann auch die sozusagen diese Gnome zählen. Ich gehe jetzt mal nicht näher drauf ein. Jedenfalls kommt danach, kommt es auch zu so einem Kampf mit den Gnomen und alle Orks werden getötet und nur die beiden überleben. Der Dickere hat wirklich die ganze Zeit sich eigentlich fast nur versteckt irgendwie und der Dünnere hat wirklich ganz gut gekämpft. Aber wie wir dann auch, also der Leser weiß schon mehr, der wurde auch mehr oder weniger ein bisschen verschont. Ja, aber dazu später vielleicht nochmal mehr. Jedenfalls müssen sie dann zurück zu dem Ork-Häuptling. Also das war ja nur sozusagen eine Division und denen müssen sie dann Bericht erstatten. Das Problem ist aber, dass man normalerweise immer den Hauptmann der Kompanie, also den Kopf des Hauptmannes der Kompanie übergeben muss, weil ja irgendwie halt so eine Bräuche, damit der dann auch in, ich sag jetzt einfach mal Himmel kommt, weiß nicht mehr genau, wie sich das genannte. Das Problem ist aber, der wurde halt von diesem bösen Zauberer oder einem bösen Zauberer entwendet und das ist auch der Grund, weswegen sie den einen am Leben gelassen haben. Das ist eigentlich so eine Art Falle, um die Orks dann zu besiegen, aber ja, das muss man vielleicht selber nochmal genau nachlesen, aber es ist halt, der Zauberer stellt eigentlich eine Falle und will die dorthin locken. Genau, und das ist eigentlich Coole halt an dem Buch ist jetzt, also die Story, ja, ist vielleicht alles so ein bisschen schon mal da gewesen, gibt halt viele Sachen, die man so kennt, aber diese Dynamik zwischen diesen beiden Brüdern ist halt total cool. Der Kleinere will halt immer irgendwie dem Stress so ein bisschen aus dem Weg gehen. Da gibt es zum Beispiel auch diese Situation, als sie zu dem Häuptling da zurückkehren und er will halt dann erklären, warum sie den Kopf irgendwie nicht mitgebracht haben und verfranzt sich halt immer mehr. Also er sagt dann immer sowas wie, ja, es waren Tausende und dann, ja, als dann keine mehr da waren, ja, Moment, man hätte es noch, aber ja, nee, aber es waren doch viele, aber die waren und also irgendwie verfranzt er sich total und hat eigentlich seinem anderen Bruder gesagt, er soll bloß nichts sagen, weil er soll ihn reden lassen und dann sagt er aber, weil er selber sich total verfranzt hat, ja, hilf mir doch mal, rede, erzähl doch mal und dann kommt halt der Bruder so ein bisschen vielleicht auch wie Avril bei Lucky Luke oder sowas oder irgendwie hat mich das auch immer so ein bisschen an hier Laurel und Hardy, Dick und Doof erinnert so. Der andere Bruder sagt dann halt sofort so, ja, dann also so irgendwie war ja alles völlig falsch und eigentlich war es ja so und bla und naja, jedenfalls kommen sie halt so immer in tiefe Schwierigkeiten, immer tiefere Schwierigkeiten. Das kann man jetzt nicht so genau wiedergeben, da müsste ich wirklich Passagen hier vorlesen. Naja, jedenfalls im Endeffekt gehen sie sogar noch zwangsläufig so einen Deal mit diesem Magier ein und stecken dann noch viel tiefer in der im Schlamassel, meine ich natürlich. nochmal gerade so die Kurve bekommen. Ja, also ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Und es deutet sich auch schon an, dass dann später noch Elfen so eine wichtige Rolle spielen werden. Da wird immer so eine Elfenfrau noch gezeigt, die ist auch auf dem Cover sogar zu sehen, hat hier aber noch nicht so viel zu tun. Man sieht sie nur irgendwie, wie sie gerade badet und nackt aus dem Wasser steigt und sowas und so ein bisschen, also es deutet sich an, dass sie wichtig wird mal. Und das zweite Cover, da sieht es sogar so aus, als wenn sie, das kann man hier schon sehen hinten drauf, als wenn die kidnappen oder so.
Du hast gesagt, es ist eine auf vier Bände angelegte Serie, wenn ich das richtig jetzt gelesen hatte, oder?
Genau, das ist jetzt Band 2, soll Ende 2016 rauskommen. Also genau, vielleicht gibt es ja wirklich ein, zwei Leute, die das Buch auch gelesen haben. War, wie ich glaube, so zu wissen, irgendwie ein Bestseller auch in Deutschland. Vielleicht ist es ja auch ganz cool. Aber die es nicht gelesen haben, ist halt, ja, ist schon auf irgendeine Art halt so klassisch Album so. Also jetzt von der Erzählgeschwindigkeit auch so ein bisschen habe ich das gemerkt, dass da wenige so eine Vorrückspiel Zeitsprünge, also nicht so, vielleicht zum Teil nicht so schnell erzählt wird, wie man andere US-Comics oder Mangas so kennt. Das wird halt dann oft so ein bisschen ausformuliert oder Dialoge werden auch, sind so ein bisschen länger oder so, aber das macht das Ganze auch so aus, finde ich, weil die beiden halt einfach irgendwie echt witzig sind und die Zeichnungen sind auch ganz cool dazu, finde ich, also so ganz passend, wie die immer so ein bisschen blöde grinsen und so, das ist schon echt ganz gut getroffen. Ja, soweit ich weiß, es war ein dänischer Zeichner oder so, das war, ich weiß gar nicht, wie dieses Projekt dann im Endeffekt zustande gekommen ist. Ich finde es ja dann immer schade, wenn man schon sowas hat wie so einen deutschen Fantasy-Epos, der anscheinend ganz gut läuft, dass man das mal probiert halt auch in Deutschland als Comic vielleicht umzusetzen. Aber hier, ich sehe es gerade nochmal, der Zeichner ist aus Dänemark. Hier steht der dänische Star-Zeichner Peter Snjeljerg.
Ja, ist aber also,
klingt total dänisch, ne? Nee, aus The Books of Magic und Starman kennt man ihn zum Beispiel wohl.
Also, das ist halt die Frage, ob man dann eher so auf Außenstehende zurückgreift, weil man es da günstiger bekommt oder weil man immer sagt, guck, der Stil passt dazu. Also findest du, dass die Umsetzung gelungen ist für das Metier von Comic?
Ja, ich denke schon, ja. Ich finde es ganz cool. Also gerade, was ich wirklich echt witzig umgesetzt finde, sind diese Gnome. Die haben, eigentlich sehen die fast aus wie so, vom Gesicht her, wie so ein Pac-Man-Kopf. Also eigentlich vor allem Mund so, riesengroß aufgerissen. Die sehen irgendwie echt ganz cool aus und dann so eine ganz flachen Köpfe. Also das finde ich, ich finde es schon echt gut umgesetzt. Sieht halt auch so ein bisschen nach franco-belgischen Album vielleicht aus oder so. Also, oder ja, kann man nicht, vielleicht liegt es auch am Format, weil das jetzt einfach so viele Spalten hier und Zeilen hat. Aber ich finde es wirklich ganz gut umgesetzt. Ich glaube halt wirklich, das hatten wir auch schon mal bei Perry Rhodan gesagt, da sind es ja auch dann irgendwie keine deutschen, sondern internationale Künstler, die da mitmachen. Ich glaube, das liegt vor allem halt an dieser Professionalität, was Abgabetermine und sowas angeht, dass man einfach ganz genau weiß, dass man sich da auf Ausländer irgendwie mehr verlassen kann, so, also auf welche, die international tätig sind.
Weil die es gewöhnt sind, unter diesem Druck da abzugeben oder was?
Genau, ich denke schon. Das ist halt so eine Sache, weil die meisten deutschen Comiczeichner ja eher wirklich so, ich sag mal, Autorencomics oder so machen, ne? So eine, ich sag jetzt mal sowas wie Flicks oder so, was ja der selber zeichnet und die Geschichte meistens macht oder so. Das sind halt dann, ja, ist halt dann was anderes als so eine, diese typische amerikanische Zwei- oder Dreiteilung, dass einer inkt, einer zeichnet, einer Geschichte macht. Sowas gibt es in Deutschland halt wirklich eher selten, glaube ich.
Na gut, klingt spannend und wie gesagt, ich finde es ja auch mal angenehm. Ich meine, das Einzige, wo ich ein Problem habe, ist, wenn du dann siehst, dass die vier Bände rauskommen und wenn du sagst, jetzt Ende diesen Jahr, also Ende 2016, gibt es den zweiten Band. Das heißt also, die nächsten beiden werden voraussichtlich erst nächstes Jahr rauskommen. Mhm. Also die Finalen, das ist halt immer so eine endlos lange Zeit. Also ich weiß ja nicht, wenn es diese Bücher gibt, na gut, bei Ali Sieg war es ja auch so vom Rhythmus her. Also das ist immer, vielleicht so das
vielleicht
Einzige,
was ich... war Ali Sieg so, oder haben wir probiert jedenfalls, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere.
Mhm. Aber es ist halt trotzdem immer das Einzige, wo einem so ein bisschen hinten raus, wo man das warten. Also es kann ja schnell passieren, hat man ja schon mal erwähnt, dass es dann, dass man dann vergisst, dass man selbst wenn man es richtig gut findet, es dann erst wieder später in Erinnerung kommt. Aber gut, sei es drum.
Da sind 48 Comic-Seiten halt, ne? So, das, also so ein normales Albumformat. Was ich wirklich ein bisschen komisch eigentlich finde, ist, dass das Cover doch sehr nach so einer ernsten Fantasy-Geschichte aussieht. Vielleicht hätte man da schon irgendwas zeigen müssen, dass es eigentlich, dass der Witz so ein bisschen im Vordergrund
aussieht. Vielleicht wollte man auch von diesen Funnies weggehen, also dass du nicht gleich die Leute sagen, ah, es ist so Cartoon, sondern eher so wirklich so ein bisschen Ork-mäßig, vielleicht der World of Warcraft-Verschnitt, dass man da so ein bisschen mit abgreifen will. Ich weiß es nicht. Also intensiv, also als Intention.
Ja, naja. Aber jedenfalls, also wie gesagt, ich fand es wirklich sehr originell so. Ja, cooler anderer Blickwinkel mal. Hat mir gut gefallen.
So, und das soll es dann auch gewesen sein zum kleinen Org-Autoren-Special Michael Peinkofer. Den ganzen Podcast Hunting Down Comics Ausgabe 28 findet ihr natürlich wie immer auf comicreview.de. Dort gibt es auch noch weitere Tipps und weitere Besprechungen dieser Art. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss.